Attention.
Das sind die Daily Nuggets von Sportradio 360. Der einzige Ort, an dem man einen gepflegten Vorhandslice gleich herzlich feiert, wie einen Rahmenball, der vom Netzbandel grotten auf die Linie fällt. Die Daily Nuggets zum Tennis. Jetzt.
Dass diese anstrengenden 12 bis 14 Tage Masters, das ist natürlich der helle Wahnsinn, aber es hat recht spät Sieger in Montreal und Toronto gegeben, es hat recht früh ansprechende Spiele in Cincinnati gegeben und genau darüber plaudern wir jetzt ein bisschen mit dem Tennispropheten Andreas Thürieu. Servus Andi.
Servus lieber Jens Rüber, danke für die Möglichkeit und viel Spaß zu Hause, es wird uns schon was sein.
Ja, einfallen tut uns immer was. Lass uns mit den Frauen beginnen, wo wir beide eigentlich sehr, sehr sicher waren, dass Coco Gauff in Toronto gewinnen wird. Hat sie nicht. Halbfinale gegen Rybakina verloren. Rybakina dann wieder im Endspiel gegen Świątek erstaunlich unterlegen. Andererseits so erstaunlich auch wieder nicht, weil das Halbfinale hat ewig gedauert gegen die Gauff. Auch von der Tageszeit her. Zwischenfrage, erste Frage, glaubst du, dass Świątek, die sehr, sehr grantig war danach im Interview, im Tennis-Channel, finde ich, dass die jetzt wieder dort ist, wo sie gerne sein würde?
Knifflig. Nein, eigentlich nicht. Also es ist diese Gesamtsituation im Damentennis für mich auch nicht mehr wettbar, weil kaum hat man das Gefühl, da und dort tut sich was auf, siehe wir beide Gauff, dann stellt sich das als völlig falsch heraus. Dann natürlich wäre Rybakina der logische Tipp gewesen, für mich allemal deswegen, weil sie ja jetzt wirklich schon ganz knapp an der Nummer 1 dran ist und vielleicht aber das wiederum auch mitspielt im Kopf, weiß man nicht. Und dann ist eben am Ende eine Świątek-Siegerin, die aber mich jetzt nicht überzeugt hat mit irgendwas besonders Neuem. Jetzt ist interessant, ich habe das auch gesehen. Da habe ich gedacht, warum ist die so deppert bei dem Interview? Entschuldige den Ausdruck. Sie hat ja gewonnen immerhin. Ich weiß nicht genau, ob da irgendwas gewesen ist atmosphärisch zwischen den Moderatoren oder Moderatorin und ihr.
Ja, das war mir auch ein bisschen, ich glaube, es ging darum, dass irgendjemand gesagt hat, dass schon fast wieder Vintage Świątek war und sie dann irgendwie gesagt, was wollt ihr mit Vintage? Das ist doch erst 2-3 Jahre her, dass ich so gut war. Also sie ist ein bisschen angefasst, wie man, glaube ich, auf Neudeutsch sagt. Und das ist komisch. Komisch. Mein Gott, sie hat seit Wimbledon im letzten Jahr nie so gespielt wie früher, so dominant sowieso nicht. Und hat jetzt wieder ein Tausender gewonnen, wie aus dem Nichts. Und gut vorher. Und Rybakina hat im Halbfinale gegen Gauff, die sich dann wieder ein bisschen selber geschlagen hat, finde ich, mit ihren Aufschlagproblemen. Es ist ja, bei Coco Gauff ist ja extrem schwierig, finde ich, zuzuschauen. Weil entweder kommt der Aufschlag extrem gut oder er kommt gar nicht. Und irgendwie so ein Mittelding normal gibt es nicht. Und ich bin ebenso ratlos wie du bei den Frauen, weiß ich nicht, was man erwarten soll zu irgendeinem Zeitpunkt. Ist ganz schwierig, weil Sabalenka, haben wir letzte Woche darüber gesprochen, gegen Alexandrova, raus früh. Es ist unkalkulierbar alles.
Mit deiner Eingangsfrage möchte ich dich aber doch, nachdem ich mich ein bisschen rausgewurstelt habe, ratlos selber konfrontieren. Wie stellt sich für dich jetzt der Leistungslevel von Świątek dar, beziehungsweise glaubst du, dass das nachhaltiger ist? Diese theoretische Steigerung vom Ergebnis her.
Was sie ja immer hat und immer haben wird, ist ihre überragende Beinarbeit. Und vielleicht ist das, was gefehlt hat bei ihr, dass sie sich zutraut. Und vielleicht ist es jetzt in Toronto das gewesen, was sie gebraucht hat, dass sie sich wieder zutraut. Sie hat die US Open schon einmal gewonnen. Und Rybakina, da wäre ich ja ganz bei dir gewesen. Rybakina hätte ich auf Hartplatz auf jeden Fall vorne gesehen. Dass sie die Rybakina jetzt geschlagen hat, unter den gegebenen Umständen, die wir kennen, finde ich stark, muss ich ehrlicherweise sagen. Also, aber noch einmal, was weiß man schon? Wahrscheinlich rauscht die Sabalenka jetzt durch die US Open durch, gibt keinen Satz ab und dann schaut sie uns alle an und fragt, was wollt ihr eigentlich? Wobei ich das jetzt nicht wirklich glaube, aber es sind so viele Kandidatinnen, wo man nicht weiß, woran man ist. Was ist mit Andrejewa? Ja, die hat in Wimbledon dann so einen kleinen Durchhänger gehabt gegen Krejcikova, finde ich. Hat sie auch wieder nicht so toll benommen auf dem Platz, aber die ist natürlich immer noch gut. Es sind so viele Leute, die wirklich Muchova. Hat Muchova überhaupt gespielt seit Wimbledon? Ich glaube nicht. Noskova hat jetzt das erste Match gewonnen. Also es sind einfach zu viele Frauen, was eh gut ist, die es gewinnen können, wenn man nicht gerade wettet.
Ja, auch sehr diplomatisch, weil den
ja,
Kern
der Frage... Ja, ich weiß es nicht.
Also auch du nicht. Naja, spannend wäre, ich meine, wir werden es dann ja sehen. Nicht? Aber spannend ist natürlich, ist das umzulegen auf die ganz großen US Open bei Swiatek? Ich glaube nicht.
Ja, dort immer einen Tag Pause. Das war jetzt natürlich auch wieder ganz komisch, dass man nicht gewusst hat, wann finden welche Spiele statt. Dann sind beide, die Viertelfinale, untere, obere Hälfte sind an zwei verschiedenen Tagen. Beim Halbfinale haben sie sich gerade noch verkniffen. Es ist also ganz, ganz unschöne, komische Turniere. Spätestens ab dem Viertelfinale sollte alles an einem Tag sein.
Ja, ja. Also ich bewundere dich und mich ein bisschen auch, obwohl natürlich gerade angesichts dieser Kombination ja, von Kanada mental nach USA ist schon ein ganz schöner Sprung und in der Realität ein noch größerer. Aber wir sind ja wirklich brav, oder ist es doch eher die These, wir haben kein Leben?
Es ist auf jeden Fall die zweite These, dass wir kein Leben haben. Dass wir uns dann auch ein Spiel anschauen zwischen Daniel Merida und Talon Kriegsbohr, das
ja,
6-3, 6-1 für Merida ausgeht. Das ist ein sicheres Zeichen, dass man kein Leben hat, wenn man sich sowas freiwillig anschaut.
Du, wollen wir aktuell weitermachen? Oder
bitte, 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 bitte. Es gibt nichts nicht Aktuelles.
Das stimmt. Aber ich war dann gedanklich, ich habe mich gleich wieder zurückgepfiffen selber. Und habe es gerade noch gehört, darum möchte ich da jetzt mit der Frau Tagger weitermachen. Also das hat mich, das hat mich mehr als nachdenklich gestimmt. Ich habe es nämlich sogar gesehen, ab Mitte dritter Satz, und das war für mich unverlierbar. Und überhaupt angesichts dessen, wie sie sich in Prag präsentiert hat und wo sie jetzt steht. Bin ich ungerecht?
Also ich habe das ganze Spiel gesehen, vom allerersten Ballwechsel weg. Und was
vielleicht
halt war,
sag bitte noch, gegen wem? Ich habe schon wieder vergessen.
Das war gegen Tyria Gibson aus Australien. Und der Preis wäre gewesen, ein Treffen am Sonntagabend, also ungefähr eine Stunde nach unserer Aufnahme, mit Arena Sabalenka. Und sie gewinnt den ersten Satz 6-4 und sie gewinnt ihn deshalb, weil sie selber sehr, sehr gut aufschlägt, aber letztlich nur mit ihrem Aufschlag die Punkte macht. Und weil die Gibson ihr sonst dieses eine Break mit Fehlern ermöglicht, würde ich sagen. Im zweiten Satz hat der Aufschlag nicht mehr so gut funktioniert, dann verliert sie den 6-1 und im dritten führt sie 3-0 mit einem frühen Break. Und aus meiner Sicht hat sie einfach, sie war zu selten in der Lage, dass sie selbst Punkte macht. Sie war immer irgendwo in der Defensive, wenn der Ball einmal im Spiel war, wenn der Aufschlag, und dann schafft sie zweimal, oder nein, das war 3-0, dann war 3-4, dann schafft sie das Rebreak, dann schafft sie bei 4-5 noch einmal das Rebreak. Und da denkt man sich halt, jetzt müsste dieses buchstäbliche und sprichwörtliche Momentum endlich sich einmal drehen, hat es aber nicht. Vielleicht sind es Wachstumsschmerzen. Ich weiß es nicht, aber ich war auch ein bisschen enttäuscht, weil ich denke mir, also die Gibson hat nicht schlecht gespielt, überhaupt nicht, aber eigentlich hat mir bei der Lille ein bisschen gefehlt, dass sie in der Lage war, dass sie die ins Laufen gebracht hat. Das war einfach zu wenig, ganz ehrlich. Ja. Und mein Sohn hat sich das angeschaut und der sagt mir dann, die hat so viele Fehler gemacht. Auch richtig, ja. Also ist ein bisschen, aber vergesst man nicht, wie jung sie ist und wie weit sie jetzt schon in der Weltrangliste vorne ist. Aber in dem Spiel und dann mit dem großen Preis, dass du gegen Sabalenka spielen darfst,
ja,
das wäre schon lässig gewesen.
Das habe ich mir auch gedacht, ja. Und du hast wieder ganz was, also etwas gesagt, was ich auch herausgestrichen hätte. Drum super, finde ich. Es ist natürlich diese Durchschlagskraft nicht da gewesen und sie war abhängig. sie war abhängig von der Australierin immer. Das hat mich ein bisschen gestört und selbst die Führung im Dritten, die ich noch nicht gesehen habe. Ich habe es dann gehört, aber da war ja immer alles möglich noch bis zum Schluss. Und für mich fehlt auch ein bisschen, weißt du, es kann ein schlechter Tag passieren, aber was wirklich großen ist, okay, 1,86 oder 1,85, aber sportlich noch nicht ausgereift an Größe, natürlich. Aber was dann solche Spielerinnen und Spieler auszeichnet, ist, dass die ein Basisspiel haben, das zumindest reicht, solche Partien zu gewinnen, diese Kampfpartien. Und das habe ich nicht gesehen. Auch natürlich sehr richtig von deinem Sohn, die viel zu vielen vermeidbaren Fehler.
Ja, und oft auch der Rückhandslice ist ja ein guter Ball eigentlich, aber der hat auch nicht diesen, also oft nicht genug Biss gehabt, finde ich. Der hat der Gibson überhaupt nichts gemacht. Der hat gewusst, jetzt kommt der Slice, okay. Ich mache vielleicht keinen direkten Punkt, aber ich mache auch keinen Fehler drauf. Und ein bisschen zu wenig Variation vielleicht. Ach, oh Gott, aus der Ferne ist immer leicht reden. Aber man weiß ja, dass sie es kann, die Lilly. Und deshalb ist es ein bisschen schade, dass sie das Match jetzt verloren hat. Jetzt spielt sie nächste Woche in Monterrey, was ja völlig okay ist, dass sie das macht. Ich stelle mir das halt von der Reise her, fliegt sie wieder nach Mexiko, Ovi, und dann nach New York auf. Das ist anstrengend, aber gut, sie ist noch jung. Wenn es jemand verkraftet hat, dann die Lilly.
Wir haben auch noch Sinja Kraus immer jetzt ein bisschen durchfallen lassen und das finde ich ganz brav, wie sie sich qualifiziert hat. Gegen Stephens, ja, kann man verlieren wahrscheinlich, aber ein bisschen was gesehen, das hat nach einer also doch attraktiven Begegnung ausgesehen. Mit Stephens ist natürlich schwer, weil die hat eine Wildcard gekriegt und ist eigentlich auch nicht voll drinnen. Aber hast du da noch was dazu zu bemerken?
Nein, erstens einmal super, dass sich die Sinja Kraus qualifiziert hat. Wie du sagst, die Lilly hat sich ja auch qualifiziert.
Ja.
Und Sloane Stephens, ich habe mich fast ein bisschen geschreckt, wie ich das gelesen habe, weil ich mir nicht sicher war, ob die nicht vielleicht schon zurückgetreten ist und jetzt nur noch TV-Expertin ist. Aber offenbar spielt sie ab und zu schon noch Tennis und die kann. Mhm. Also Sloane Stephens kann wunderbar gut Tennis spielen. Was sie nicht kann, ist wunderbar gut rennen auf dem Tennisplatz. Die Beinarbeit ist eine absolute Katastrophe. Aber spielen kann die schon noch. Und ich hätte aber gedacht, dass die Sinja das gewinnen wird, ehrlicherweise. Weil so viel hat die Stephens nicht gespielt. Kann natürlich sein, dass dann die Umstände auf einem großen Platz gegen eine Amerikanerin, dass auch das noch eine Lernerfahrung war für die Sinja Kraus. Könnte sein, ist nur eine vage Vermutung, aber vielleicht war es das. Weil ich glaube, dass sie mittlerweile im Gesamtpaket, sie ist auf jeden Fall athletischer, im Gesamtpaket besser ist als Sloane Stephens. US Open-Siegerin 2017, aber wer rechnen kann, ist auch schon 9 Jahre her.
Einige Zeit.
Jo. Also das sind so die Takes und wenn wir schon dabei sind, Julia Grabherr ist ausgeschieden, erste Runde in der Quali und leider auch ausgeschieden, erste Runde Quali Cincinnati ist Sebastian Ofner. Für den es auch nicht so richtig rennt, die letzten Wochen, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Also das ist ein bisschen schwierig, die ganze Gemengelage für die österreichischen Tennisspieler, obwohl, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, der Joel ja gewonnen hat, den Challenger in Grodzisk Masowiecki oder so ähnlich. Ja, bin relativ zuversichtlich.
Ja, naja, aber leider inzwischen hat er wiederum bei einem Challenger schon wieder verloren, erste Runde, und soll sich, bitte, ich habe nichts gesehen, ich habe es nur vernommen aus erster Quelle, soll sich dort fürchterlich gebärdet haben, auch dem Gegner gegenüber.
Das weiß ich nicht, da habe ich nur das blanke Ergebnis gesehen, aber hat mir jetzt nicht so gewundert, wenn er in Polen am Challenger spielt und 2 Tage später in den USA am Challenger mit allem drum und dran, dann breche ich noch keinen Stab über ihn. Jetzt werden wir natürlich schauen, nächste Woche dann Quali US Open, wie es dort weitergeht.
Dort, genau.
Oder vielleicht spielt er jetzt sogar vorher noch, weil es ist ja noch eine Woche Zeit, bis die Quali losgeht. Vielleicht spielt er da noch irgendwo einen Challenger. Das habe ich jetzt nicht auf dem Zettel beim Joel. Jo. Männer. Gehen wir zu den Männern.
Ja, darf ich anfangen mit...
Bitte.
Also wir könnten jetzt ganz aktuell sein. Ich nehme an, na, du wirst das nicht gesehen haben, bei den Hund sich gebärdete. Was war denn?
Nein, sie hat sich überhaupt nicht gebärdet, aber sie ist erstaunlich aktiv gewesen dafür, wie warm sie ist, und bin nicht rechtzeitig heimgekommen zu unserem angestammten, ausgemachten Termin. Und deshalb, nein, sie war in Hochform und ist herumgerannt, wie ich es nicht für möglich gehalten habe. Alles gut.
Hochform ist fein. Das kenne ich von meinem, ja. Ja. Na, also ich hab Medvedev gesehen, beziehungsweise Drungeliti, wo ich der Überzeugung bin, der heißt Drungeliti und nicht Drungeliti, wie ununterbrochen im deutschen Kommentar erwähnt wurde. Aber wurscht, darüber kann man sich noch auseinandersetzen. Es war, finde ich, eine sehenswerte Partie, weil eben Zverev, der ein Argentinier ist, dort im Amerika-Quandl aufgelaufen ist, vielleicht um sich anzubiedern, ich weiß es nicht. Und der hat eigentlich die Akzente gesetzt und wie so oft war dann Medvedev siegreich. Das muss sein, wie wenn du zum Zahnarzt gehst. Für so einen Spieler, der eigentlich attraktiv das Spiel gestaltet, nämlich Drungeliti in dem Fall. Also es hat Medvedev gewonnen und dann wieder eines seiner launigen Interviews gegeben. Zum einen stand dort, das war zweite Runde. Und ich glaube, das erste Spiel von Medi, wenn mich nicht alles täuscht. Und
Korrekt.
was ich auch gefunden habe, Jens, du vielleicht auch, Fragezeichen, das ist, also ich wollte ja dann schon schlafen gehen, nach 6 zu 2, wo der Herr Tirante gar keine gute Figur gemacht hat gegen den Djokovic. Und dann war es umgekehrt und da ist irgendwas passiert, das weiß ich nicht, weil ich dann wirklich nicht mehr sozusagen, also mein Leben war dann so, da kann man sagen, es ist arm, aber die Müdigkeit war ärger als das Interesse des armen Lebens, dort bis zum Schluss auszuharren. Deswegen habe ich dann etwas erstaunt gelesen, 4-6, 4-6, und er hat sich behandeln lassen so ewig lang. Weißt du da Näheres?
Nein, weil ich bin auch zu spät eingestiegen und bin erst im dritten Satz eingestiegen, wo dann, ja, wo er nicht mehr zu jedem Ball hingelaufen ist. Und natürlich sagt er danach, dass es ihm nicht gut geht. Und das glaube ich ihm auch sofort. Trotzdem meine ich, der hat jetzt einmal geschaut, wie ist es, so ganz ohne Match nach Wimbledon zu den US Open zu fahren, das wäre dann schon wenig. Er hat sich einmal genannt für das Mixed mit der Sabalenka gemeinsam. Da bin ich auch gespannt, ob er das wirklich spielen wird. Und ich habe zu wenig gesehen. Aber ich glaube aus der Ferne zu erkennen, dass er auch erkannt hat, boah, Wimbledon wäre vielleicht die Chance gewesen, dass er wirklich noch einmal eins gewinnt, weil dort Sinner bis zu dem Halbfinale gegen ihn jetzt nicht so überragend gespielt hat, dann aber schon im Halbfinale gegen ihn. Und jetzt dieser ganz, ganz zache Weg, auch wenn er wahrscheinlich öfter mal eine Night Session kriegt, der Djokovic, aber dieser zache Weg bei den US Open, ich weiß nicht, ob er sich das noch einmal zutraut, dass er dort wirklich gewinnt. Und das war, ja, es ist natürlich überraschend, dass er gegen Tirante verliert. Ich habe gelesen, dass es die erste Niederlage gegen einen Argentinier war seit 2016, Olympia Juan Martín del Potro. In den letzten 10 Jahren hat er kein Match verloren gegen einen Argentinier, hat auch nicht so viel gespielt. Aber ich glaube, er spielt noch um die Heads und bald wird es ihm keinen Spaß mehr machen. Und sollte Sinner bei den US Open spielen, Zverev spielt sowieso, dann glaube ich nicht, dass er die beiden hintereinander schlagen kann. Auch Zverev
Ja,
nicht, weil der einfach zu fit ist.
das ist auch eine gute Einschätzung. Ja, ich glaube, dieser Sommer wird sehr viel entscheiden, auch in puncto Fortsetzung der Karriere. Und ich fürchte, weil ich ihn lieb gewonnen habe über die Jahre, obwohl er mir von den großen drei, ja, zumindest lieber war als der Murray, wenn es vier waren. Also, egal, wie man das sieht, aber er ist dann, er hat, ich finde, also er hat mich beeindruckt, vor allem aufgrund dieser Longevity oder wie man sagt, jetzt neues Modewort. Und das Niveau ist ja noch immer da. Wie man sieht, ich glaube nur nicht mehr über Best of Five eben und unter diesen Bedingungen auch nicht. Und ja, jetzt weiß ich nicht, soll man darüber reden, dass Sinner sich nicht hineingekniet hat im wahrsten Sinn des Wortes, weil angeblich das Rechte ihn zwickt.
Nein, wir müssen zuerst über Ben Shelton reden, der in Montreal gewonnen hat. Und das
Ja, natürlich.
ohne Satzverlust und schon beeindruckend ist. Aber bei Shelton habe ich immer noch die große Frage. Er hat eine 0-5-Bilanz gegen Zverev, er hat eine 1-9-Bilanz gegen Sinner, und sollte Alcaraz spielen bei den US Open, was ich nicht glaube, gegen den hat er auch noch nie gewonnen. Also was ist, wenn er gegen die drankommt? Ist er jetzt so weit, dass er gegen die gewinnen kann? Oder kann es sogar sein, dass er wie in Wimbledon in der ersten Runde gegen jemanden wie Otto Virtanen verliert? Otto Virtanen ist ein guter Tennisspieler, aber wenn ich Ben Shelton bin und davor in Stuttgart gewonnen habe auf Rasen gut spielen kann, dann darf ich natürlich gegen Otto Virtanen nicht verlieren. Und das ist jetzt mein großes Fragezeichen. In New York wird ihm das wahrscheinlich nicht passieren, weil es eben der Heim-Grand Slam ist und weil er sich da noch ein bisschen mehr reinkniet. Aber ich bin noch nicht überzeugt, dass er entweder Zverev oder Sinner und schon gar nicht beide schlagen kann. Was sagst
Ja,
du?
du hast schöne Fragen aufgemacht und eine Antwort mir schon aufgelegt, zu drei Viertel. Hätte ich nämlich auch gesagt, dass ich also nicht glaube, dass er da zu Hause jetzt zum Auftakt gleich scheitert. Auf der anderen Seite glaube ich auch nicht, weil es mich ja sehr erstaunt hat, dieser Durchmarsch. Und du hast mich natürlich zu Recht letztens korrigiert, weil es ist zwar das Canadian Open, aber die ändern ja immer den Austragungsort. Also hat er diesmal in Montreal, glaube ich, gewonnen. Und letztes Mal in Toronto, was auch nicht gleich ums Eck ist, aber es liegt ihm trotzdem irgendwo. Und das war sehr überzeugend, also hat mich überzeugt. Und da habe ich mir dann gedacht, ich habe mir dasselbe gedacht, da habe ich mir gedacht, wenn der so unwiderstehlich spielt da gegen sozusagen den Rest der Welt, außer der genannten, dann ist es für mich trotzdem, gerade die Frage kann ich dann ja nicht beantworten, weil das müsste man sehen, wie er gegen einen von denen spielt. Auf der anderen Seite war natürlich auch der Gedanke gleich wieder da. Ich glaube nicht, dass der dieses Niveau halten kann. Schon gar nicht, wenn es ihm nicht so rennt, wieder über die Best-of-Five-Geschichte. Du kannst, das ist dann ein anderer Sport sozusagen. Wirklich, weil natürlich dieses aggressive Spiel auf den Punkt und Servieren mit viel Risiko nach Vorstürzen irgendwann einmal geneigt ist, auseinanderzufallen, je länger sich das zieht, wie Gummiwurst in der Hitze und gegen irgendwen. Und dann natürlich auch gegen sich selbst. Das wird die große Frage sein, ob er da schon so weit ist. Er war ja schon einmal im Halbfinale, glaube ich. Und das würde ich ihm auch wieder zutrauen. Wird natürlich ein bisschen davon der Aushängung ablosen. Aber ich glaube, das wäre drinnen und vielleicht verschreie ich nichts. Irgendwie habe ich ein Gefühl und wenn ich das habe, heißt es, der verliert sicher zweite Runde. Ja. Also auf der anderen Seite, was ist denn mit Zverev jetzt, dass der sich so schwer tut zu
Naja,
Beginn?
also Zverev, das Match von Zverev hat am Samstag um 23:40 Uhr Cincinnati-Zeit begonnen und war um 2:15 Uhr in der Früh aus. Und das ist, also gut, man kann natürlich argumentieren, die Zuschauer haben Eintritt bezahlt, die haben ein Recht darauf, dass sie dann die Nummer 1 des Turniers auch sehen. Und trotzdem ist es ein Wahnsinn, dass so spät überhaupt noch ein Match beginnt. Und gegen Norrie verliert er halt den ersten Satz und gewinnt dann 3:3. Da habe ich tatsächlich den letzten Satz gesehen, weil das war dann schon wieder zu einer Zeit, wo ich auf war. Und gegen Norrie kann er sich nur selber schlagen und das macht er nicht. Weil Norrie ihn ja wirklich nicht wehtun kann. Jetzt, die Bilanz ist 8-0 zwischen ihm und zwischen Norrie und ja, es wäre mittlerweile, also ich finde den immer lässiger jetzt eigentlich, so wie er ist. Und der hat schon alles gesehen und das ist, ja, der ist, scheint mit sich komplett im Reinen zu sein. Ich habe Mohamed Lajani wieder überragend gefunden, muss ich ehrlicherweise sagen. Der sagt zu ihm dann Anfang des dritten Satzes: Ja, also jetzt bei 30, 40 oder bei 40, 30. Da hast du schon sehr lang Zeit gelassen und dann sagt er, but you were good for the first 2 hours, you were very good. Und hat ihn nicht verwarnt. Und dann so eine Viertelstunde später hat er ihn verwarnt und das wäre das einfach weggelächelt. Ja, früher mal wäre vielleicht ausgeflippt, aber schon lang nicht mehr. Ich finde ihn sehr entspannt. Also die Niederlage da gegen Kriegsbohr in Montreal, der hat, glaube ich, nichts zu sagen. Der fährt dorthin. Und im Gegensatz zum letzten Jahr, wo ich ja dann gesagt habe, nachdem er da gegen den Felix rausgeflogen ist, da habe ich ja gedacht, dass es jetzt immer mehr Spieler gibt, die glauben, dass sie gegen Zverev gewinnen können. Ich glaube, das hat sich wieder ein bisschen gedreht. Ich glaube, es sind wieder deutlich weniger Spieler geworden, die glauben, dass sie gegen Zverev gewinnen können. Und das ist natürlich Sinner. Das ist wahrscheinlich Djokovic, der das auch glaubt. Und das ist wahrscheinlich Taylor Fritz, der eine gute Bilanz hat. Aber sonst glaube ich nicht, dass es viele gibt, die sagen, Best of Five Match gegen Zverev kann ich gewinnen. Und das hätte ich im letzten Jahr ein bisschen anders gesehen, weil du musst ja jetzt auch schauen, der Felix kann in Montreal nicht spielen, wo er ganz sicher hätte spielen wollen. Also ganz fit ist er sicherlich nicht bei den US Open. Jetzt ist er zwar ausgelost in Cincinnati, schauen wir mal, wie er dort tut. Und Alcaraz glaube ich, wie gesagt, immer noch nicht, dass er spielen wird. Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, naja, für mich ergibt sich eines, also diese mögliche Anfälligkeit in der ersten Runde, wobei man denkt, in diesem Feld wird keiner sein, der ihn da wirklich überrascht und so schlecht wird er nicht spielen können. Und ich glaube, dass das jetzt Zverev so weit ist, dass je mehr der ins Turnier hineinkommt, er natürlich besser wird. Und dann sehe ich auch schon wieder eigentlich ein Finale, weil ich da völlig bei dir bin. Ich glaube also nicht, dass der Shelton ihn rausboxen könnte. Und also eigentlich muss ein Finale sein, wie der Sinner gegen Zverev. Mir fällt niemand anderer ein. Ich glaube auch gar nicht, weil ich natürlich überzeugt bin von der Schwurbler-Theorie. Man mag mich auch so nennen, dass da andere Dinge dahinter stecken, hinter der Pause des Herrn Alcaraz, und ich sagte, der wird pünktlich Mitte Oktober zum Racket greifen oder auch nicht mehr, weil es dann nicht mehr viel gibt. Aber dann ist das halbe Jahr vorbei. Das habe ich jetzt nur so dazu gesagt. Also ich glaube nicht, dass er spielt. Und damit ist es erledigt, weil wer soll ihn schlagen? Außer, wie du richtig sagst, halt Sinner wahrscheinlich. Ich glaube nicht einmal
Also,
mehr Djokovic, bin ich auch bei dir. Wenn er es geduldig anlegt, geht es, kann sich nicht mehr ausgehen. Und Shelton oder so einer, das geht nicht über 5 Sätze, glaube ich, die fallen auseinander, diese Servierer.
ja, einer fällt mir schon noch ein, auch wenn sie schon länger nebeneinander nicht mehr gegeneinander gespielt haben, ist der Medvedev. Aber Medvedev wird halt nicht so weit kommen, weil der in der zweiten Runde gegen Botik van de Zandschulp oder gegen Alexander Kovacevic sich wieder anschüttet, weil er sich immer anschüttet in letzter Zeit, bevor es eng wird. Ja, da gewinnt er heute noch gegen Trungeliti, ja, 6-4, 7-5. Meinetwegen, im zweiten war er eh wieder mit Break hinten. Aber ich glaube, dass der traut sich's auch zu gegen Zverev, aber jetzt wieder den Andrei Golubev ist jetzt bei ihm in der Box, habe ich gelesen. Ja, kann man natürlich alles machen, aber ich glaube, also Medi reitet wirklich schon. Der reitet dem Sonnenuntergang entgegen. Anders kann ich das nicht, interpretieren.
Ja, schade eigentlich, vom Typ her schade, finde ich. Vom Spielerischen her kann man streiten. Ist aber auch nicht schlecht, weil er eben so anders spielt als alle anderen.
Ja, und es ist wie früher mal, war es wirklich wie zum Zahnarzt gehen, weil er nichts hergeschenkt hat, weil er selber zwar müde geworden ist, aber trotzdem immer noch die Bälle zurückgespielt hat, und das ist jetzt halt nicht mehr der Fall. Jetzt macht er einfach zu viel Fehler, verliert gegen Leute, gegen die er, gegen Van de Zandschulp jetzt eben in Montreal verloren. Okay, gegen Trungeliti hat er jetzt gewonnen, aber das ist einfach zu unstet. Und das hat Medvedev früher ausgezeichnet, dass er eben nicht unstet war, sondern dass er konstant gespielt hat. Macht er jetzt
Genau,
nicht mehr.
genau. Wollen wir uns jetzt, bevor wir uns bereits für die US Open disqualifizieren mit unseren Tipps, noch welche für Cincinnati abbringen? Weil das vergessen wir vielleicht auch nicht bis nächste Woche, damit wieder alle sehen, was wir für Experten sind.
Ja, so, da bin ich jetzt ganz, ganz langweilig und sage, ich glaube, die Sabalenka braucht diesen Sieg, weil sie dafür für Selbstvertrauen hat, seit Miami kein Turnier mehr gewonnen. Also glaube ich, dass die Sabalenka das gewinnen wird. Und bei den Männern, sage ich auch die Nummer 1. Ich sage Zverev, der hat schon mal gewonnen in Cincinnati. Der ist entspannt, glaube ich, und der wird, also Sabalenka und Zverev sind meine beiden.
Ich habe es gerade gesehen, spielt Fritz mit?
Fritz spielt mit, ja.
Dann sage ich Fritz ins Blaue, damit ich was anderes sage.
Bitte,
Und
bitte.
der Palenka glaube ich nicht, ohne sagen zu können, wer an ihrer Stelle ist. Das wird sich erst weisen in einer Lotterie. Weil sonst ist es ja fad, wenn ich jetzt Sabalenka sage ich ins Blaue, sage ich heute Rybakina, weil die will unbedingt Nummer 1 werden.
So ist es. You heard it here first vom Tennispropheten Andreas Thürier.
Und Jens Huber.
Das waren die Daily Nuggets auf Sportradio 360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.